Амен. Амен. Gelobt den Herrn. O Herr, werde verherrlicht in der Ukraine. Ja, Vater, wir danken dir, dass du so viel uns gezeigt hast in deinem Wort, auch besonders die Wirklichkeit durch deinen Geist. Wir beten, dass du uns weiter zeigst, was in deinem Herzen ist. Unser Wunsch ist, dich zufriedenzustellen. Wir wollen gerne zur Vollendung kommen. Und wir vertrauen dir völlig und sind völlig auf dich angewiesen, uns zum Ziel zu bringen. Halleluja. Amen. Lob den Herrn. Amen. Wie wir heute Morgen gesehen haben, in diesem Abschnitt, die Betonung ist das Gebet. Aber es ist nicht nur ein Gebet, das wir normalerweise es machen, sondern es ist ein Dienst in dem Allerheiligsten vor dem goldenen Räucheraltar. Möge der Herr uns allen in der Gemeinde als solch ein Bewusstsein geben durch den Geist, dass er uns trainiert, lehrt und beibringt, wie wir wirklich Räucherwerk verbrennen, aufsteigen lassen, als ein Wohlgeruch, eine wunderbare Aroma für den Genuss des Vaters. Und ich glaube, sicherlich, solch einen Dienst entspricht dem, was wir gesehen haben, nämlich die Erkenntnis, die Erfahrung, alle Erlebnissen mit diesem wunderbaren, lebendigen Gott. Und diese beide gehen Hand in Hand. Wenn wir den lebendigen Gott nicht so reichlich erfahren in unserem täglichen Leben als auch im Gemeindeleben, dann ist es sehr schwierig für uns, auch das Bewusstsein zu haben, Räucherwerk vorzubereiten für seinen Genuss. Und es ist tatsächlich auch so vernünftig und so logisch zu sehen, dass am Ende, bei der Vollendung, es ist hundertprozentig ganz für den Genuss des Vaters. Unser Gott wird endlich seinen Lob empfangen. Endlich kann er genießen von uns. Seine Investition war gar nicht umsonst. Am Ende bekommt er solch ein wunderbarer Genuss von seiner Gemeinde. Solch ein Lob und ein Lob voller Wirklichkeit, voller Essenz, wie Räucherwerk, das aufsteigt zu ihm. Und wie wir in Offenbarung gesehen haben, solch ein Lob sehen wir in dem Himmel. Wie war dort, war Tag und Nacht unaufhörlich ein Lob für den, der auf dem Throne sitzt. Aber ich glaube, unser Gott und Vater wird nichts anderes mehr genießen als der Lob von seiner Gemeinde. Von uns. Er hat alles investiert, alles gemacht, um uns zu gewinnen heute für den Aufbau seiner Gemeinde. Aber manchmal denke ich, ich kann gar nicht vorstellen, wie Gott das alles geplant hat, getan hat, um uns Menschen zu schaffen und dann noch zu erretten mit solch einem wunderbaren hohen Preis. Nicht wahr? Und an uns sein Leben gegeben, den ganzen Reichtum in seinem Sohn. Und das durch den Geist heute können wir Tag für Tag den Herrn gewinnen, nicht wahr? Den Herrn erfahren, diesen Reichtum aneignen und werden gefüllt. Und am Ende werden wir umgewandelt zu dem gleichen Bild der Herrlichkeit. Und wie können wir den Vater nicht loben? Gell? Ich glaube, unser Gott hat in diesem ganzen großen Universum nichts Besseres, als was er mit uns gemacht hat. Was denkst du? Meinst du, gibt es etwas noch wunderbarer als die Gemeinde, als ein Reich, als Zion, als die Heiligen hier? Das glaube ich nicht. Nicht wahr? Selbst der schönste Engel kann nicht mit uns vergleichen. Tatsächlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Universum noch etwas Besseres, Schöneres, Herrlicheres gibt. Was denkst du, Tobi? Hast du noch etwas Besseres gefunden, gesehen? Viele, viele Menschen möchten gerne Engel sein. Möchtest du lieber ein Engel sein? Nein, ich nicht. Ich nicht. Die sind unser Diener. Nicht wahr? Ja, ich möchte kein Engel sein. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute zu diesem Punkt gekommen sind. Und wir haben eine große Erwartung, noch mehr diese Vollendung zu sehen. Heute in der Gemeinde. Und ich bin ganz überzeugt, wir leben in einem Zeitalter der Vollendung. Und das müssen wir schätzen. Das ist wirklich einmalig. Und wie wir auch oft betont haben, wir haben die Möglichkeit, Erstlingsfrucht zu sein. Und als Erstlingsfrucht ist es ganz für den Genuss unseres Gottes. Ja. Erinnere, was Gott gesagt hat in seinem Wort, alle Erstlinge gehört mir. Es gehört ihm. Er möchte das genießen. Oh Herr, Amen. Und wir danken Ihnen für diese Zeit der Verlängerung, dass wir noch viel lernen können. Besonders das Räucherwerk zu Gott aufsteigen lassen. Ich kann das heute Morgen oder heute Abend nicht genug betonen, Brüder. Mir fehlt die Worte. Dies alles, was wir in uns empfunden haben, zu erklären. Aber der Herr muss unser Herz erwecken und erleuchten. Durch dieses Wort hier muss er uns zeigen. Das Gebet in der Gemeinde muss anders werden, bis wir bisher gelernt haben oder geübt haben. Und solch einen Dienst bei dem goldenen Altar. Und erinnere, das ist der beste Dienst. Das ist der beste Dienst. Alle Werke Gottes wird eigentlich dort vor dem goldenen Räucheraltar erledigt. Das ist solch ein Geheimnis, Geschwister. Indem wir an diesem goldenen Altar dienen, werden wir transportiert. Ja. Werden wir sofort in Verbindung gebracht zum Throne Gottes. Das ist herrlich und das ist wunderbar. Ich hoffe, dass der Herr uns erweckt, das zu sehen. Ja. Und auch, dass alle Heiligen von nun an lernen, den Herrn spezifisch zu genießen, um Räucherwerk vorzubereiten. Ich möchte nochmal betonen, das Salböl, was wir bis jetzt genossen haben, das ist für uns, von Gott zu uns. In einer ganzen Menge, wunderbar, das brauchen wir. Wir brauchen die Menge. Je mehr gesalbt, desto besser. Ja, der Herr muss uns sättigen mit diesem Salböl, gefüllt mit dem Geist, voll des Geistes. Das müssen wir alle sein in der Gemeinde. Aber das Räucherwerk gibt es nicht in die Menge. Tja, zum Glück hat Gott nicht verlangt, dass wir so viel bringen sollen. Nicht wahr? Aber wisst ihr, Geschwister, zum Genuss braucht man nicht so viel. Weil es nicht um uns zu füllen, sondern damit wir genießen. Also wenn du Parfüm, wie sagt man? Parfüm, ja? Wenn du das benutzt, benutze nicht die ganze Flasche. Das ist nicht ratsam. Bitte mache das nicht, ein paar Tropfen nur. Ist ausreichend. Sonst am Ende riechst du komisch. Ja? Wenn du die ganze Flasche auf deinem Kopf und überall da, nicht wahr, ein Parfüm da ausgießt, das ist nicht ratsam, das ist nicht gut. Aber nicht wahr, wer es weiß zu benutzen, ist nur ein paar Tropfen. Und das ist gut genug. Und je besser die Qualität ist, desto weniger brauchst du. Ja. Und meinst du, die Menschen haben das verstanden mit dem Parfüm, aber Gott hat es nicht verstanden mit dem Räucherwerk? Gott hat es viel besser verstanden. Und andererseits müssen wir lernen, mit Sorgfalt täglich, mit solch einem Herz der Liebe zu dem Vater, diesen wunderbaren Christus zu genießen, sogar den besten Teil, und das zusammenzusetzen als ein Räucherwerk, ein Wohlgeruch für den Vater. Und wir müssen glauben schon, dass unser Gott und Vater in Bezug auf Räucherwerk tatsächlich also sehr pingelig ist. Niemand darf das riechen. Es ist ausschließlich für ihn. Ausschließlich. Und so, auf diese Weise, Geschwister, wenn wir merken in unserer Erfahrung mit dem Herrn, dass unsere Erfahrung reicher wird und doch mit der Absicht, Vater, ich bin völlig für dich. Wisst ihr, Geschwister, als Jesus auf dieser Erde war, obwohl er uns Menschen geliebt hat, aber alles, in allem, was er getan hat, hatte nur eine einzige Absicht, dem Vater wohlgefällig zu machen. Das war seine einzige Absicht. Obwohl er Mitleid hatte mit uns, er hat sicherlich Mitleid mit den Menschen. Er hat so viele Menschen geheilt, geholfen, so viele Worte hat er gesagt, so viel hat er getan. Aber die einzige Absicht in seinem Herzen war, dem Vater zu gefallen. Wirklich. Deshalb hat der Vater ihn so lieb. Nicht wahr? Deshalb hat der Vater ihm sogar einen Namen, über alle Namen gegeben. Der Vater war so zufrieden mit ihm. So zufrieden. Und natürlich, wisst ihr alle, am Tage der Auferstehung, er war der Erstling. Nicht wahr? Der Herr war der Erstling unter allen Toten. Unter den Toten, er war der Erstgeborene, der Erstling. Und er sagte zu Maria, berühre mich nicht. Denn ich musste zu dem Vater gehen. Solch ein Mensch, mit solch einem Herz, nein, kein Mensch soll ihn zuerst genießen, sondern den Vater. Lob den Herrn. Und ich glaube, auch wir in der Gemeinde, Wenn wir den Herrn so erfahren haben, mit ihm so eins geworden sind, werden wir auch in unserem Herzen solch ein Empfinden haben: Ich tue das, Vater, nur für dein Wohlgefallen. Ich genieße den Herrn nicht in der ersten Linie für mich selbst jetzt, sondern vielmehr, Vater, ich möchte diesen Christus genießen, damit ich das Beste herausbringen konnte, um diese Zusammensetzung zu machen, als ein Räucherwerk für dich zu genießen. Welch eine Haltung! Ich glaube, keine von uns ist noch so weit gekommen, dass wir solch ein Herz haben für den Vater. Aber ich glaube, wir haben schon die Grundlage hier. Ja, wir haben die Grundlage. Ich kann nicht sagen, ja, wir haben überhaupt gar kein Empfinden, aber lob den Herrn, ich glaube, in der Gemeinde haben wir eine gute Zukunft. Tatsächlich, lobe den Herrn. Das ist eine wunderbare Ermutigung. Es gibt hier eine Grundlage, dass der Herr uns beibringen, zu diesem Punkt zu kommen. Und daher sehen wir, dass es hier bei der Vollendung. Lobe den Herrn. Und da müssen wir den Herrn lernen, zu genießen, zu erfahren, in allen gleichmäßige Umfang. Der Umfang von unserer Erfahrung mit dem Herrn muss gleichmäßig sein. Ja. Wir Menschen haben die Tendenz, zu Extreme zu gehen. Ich merke, manche Geschwister, sie möchten nur leiden, leiden, leiden und leiden. Und am Ende haben sie so viel Mühe. Ja. Aber mehr haben sie nicht. Ja. Es ist nicht so gleichmäßig in unserer Erfahrung. Es ist sehr wichtig, auch in der Gemeinde, dass wir den Herrn in allen Aspekten erfahren. In seiner Menschlichkeit. Es ist sehr wichtig, in seiner Menschlichkeit zu erfahren. Auch sein Leiden zu erfahren. Sein Sieg zu erfahren. Seine Kreuzigung. Auch seine Auferstehung. Paulus sagt, die Kraft seiner Auferstehung. Und da verstehen wir, was im Herzen von Paulus war, als er geschrieben hat in Philipperbrief, ich möchte ihn erkennen. Ich verstehe mehr und mehr, was in Paulus Herzen war. Für ihn war die Erfahrung oder sein Erkenntnis von diesem wunderbaren Christus war noch nicht genug. Er möchte das Beste noch erfahren. Er sagte, ich möchte ihn erkennen. Er sagte, zu leben ist für mich Christus. Er möchte die Menschlichkeit des Herrn erfahren. Dann sagte er, er möchte sogar was? Die Gemeinschaft seiner Leiden. Sogar er möchte seinem Tode gleichgestaltet werden. Und er möchte gelangen zu der beste Auferstehung, hat er gesagt, die Ausauferstehung. Für ihn, auferstanden zu werden, ist noch nicht gut genug. Er möchte aber die beste Auferstehung gelangen. Welch eine Haltung! Welch eine Haltung! Er hat solch einen Appetit für diesen wunderbaren Christus und sein ganzes Ziel ist, diesen Vater zufriedenzustellen. Und er sagt immer alles zu der Herrlichkeit des Vaters. In allen seinen Briefen. Sein Ziel war, diesen wunderbaren Gott und Vater zu verherrlichen. Er sagt zum Beispiel, tue alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus und sage Dank zu dem Vater. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns so viele Segen gegeben hat. Nicht wahr? Ihm sei die Ehre, die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Jesus Christus. Ja. Der Apostel Paulus hat solch ein Verlangen in seinem Herzen, dass Gott und Vater verherrlicht wird. Und das ist genauso, wie was der Herr gesagt hat, ja, als er gelehrt hat, wie sie beten sollen, Vater unser im Himmel, dein Name werde verherrlicht. Nicht wahr? So, diese Haltung müssen wir heute alle lernen. Und daher, Geschwister, es ist sehr wichtig für uns, den dreieinen Gott zu kennen. In der Erfahrung. Das ist sehr, sehr wichtig. Möge der Herr unsere Augen auftun. Amen. In diesem wunderbaren Christus müssen wir lernen von Paulus, auch im Kolosserbrief. Sein Erkenntnis von Christus ist wirklich erstaunlich. Erstaunlich. Nicht wahr? Als er erwähnt hat von unserem Herrn, er hat gesagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborenen unter allen Schöpfungen. Ja, er genießt Christus. Als der Schöpfer, in ihm sind alle Dinge geschaffen. Und dann hat er gesagt, der Herr ist der Erstgeborene von den Toten. Ich glaube, das können viele Heilige nicht genießen. Oder wissen nicht, wie wir den Herrn als den Erstgeborenen aus den Toten genießen zu können. Du musst ja erkennen, dass die Gemeinde ist entstanden durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Es darf kein Tod geben in der Gemeinde. Mit unserem Herrn Jesus Christus, durch die Kraft seiner Auferstehung, wird die Gemeinde gebaut. Heute, was die Gemeinde zerstören möchte, ist nicht nur Sünde, sondern den Tod hier. Und so, als Paulus geredet hat über die Gemeinde, er sagte von unserem Herrn, der das Haupt ist der Gemeinde, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Manchmal muss ich sagen, Herr, was meinst du, Herr? Lass mich das ergreifen. Was bedeutet, Herr, in Bezug auf die Gemeinde, bist du der Erstgeborene aus den Toten? Was hat die Auferstehung mit der Gemeinde zu tun? Warum möchte Paulus diese Kraft seiner Auferstehung erfahren? Und wie sieht diese Erfahrung aus? Sehr oft lesen wir die Bibel und doch begreifen nicht, was die Bedeutung für uns heute ist. Und daher, Geschwister, müssen wir den Herrn noch mehr ergreifen. So einen Wunsch müssen wir haben. Und dann sagte er, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Das müssen wir auch erfahren. Nicht wahr? Der Herr ist so reich da. In ihm ist die ganze Fülle der Gottheit. Die göttliche Kraft, die göttliche Eigenschaften. Alles, was wir hier gelesen haben, ist in Christus leibhaftig. Und dann in ihm wohnt oder Licht verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. So viel. Und der Herr ist die Wirklichkeit von allen Schatten in der Bibel. Alles, was die Bibel sagt, in Bezug auf Sabbat, Neumond, alles in der Bibel, da müssen wir sehen, der Herr ist die Wirklichkeit, die Substanz. Es gibt so viel für uns zu erfahren. Aber damit möchte ich nur sagen, welch ein Herz hat Paulus. Ein Herz, um Christus kennenzulernen. Nicht wahr? Das brauchen wir heute in der Gemeinde. Lob den Herrn. Und am Ende werden wir mehr und mehr dieses Räucherwerk bereiten für den Vater. Lass uns Psalm 141 jetzt gemeinsam lesen. Weil wir in diesem Psalm da oder mit diesem Psalm angefangen haben. Amen. Herr Jesus. Ein Psalm David. O Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir. Vernimm meine Stimme, wenn ich zu dir rufe. Lass mein Gebet vor dir als Räucherwerk aufsteigen. Das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer. O Herr, stelle eine Wache vor meinen Mund und bewahre die Tür meiner Lippen. Neige mein Herz nicht zum Bösen, gottlose Taten zu vollbringen mit den Übeltätern. Lass mich nicht von ihren Leckerbissen essen. Lass den Gerechten mich schlagen, denn das ist Güte, und lass ihn mich zurechtweisen. Es ist das beste Salböl. Lass mein Haupt sich nicht dagegen wehren. Doch trotz des Unheils um mich herum bete ich beharrlich. Wenn ihre Richter den Felsen hinabgestürzt worden sind, dann wird man auf meine Worte hören, dass sie lieblich sind. Unsere Gebeine sind am Mund des Totenreiches zerstreut, wie wenn einer die Erde pflückt und aufreißt. Doch auf dich, o Herr, mein Herr, sind meine Augen gerichtet. Ich traue auf dich, schütte meine Seele nicht aus. Bewahre mich vor der Schlinge, die sie mir gelegt haben, und vor der Falle der Übeltäter. Lass die Gottlosen in ihr eigenes Netz fallen, mich aber lass ganz entrinnen. Amen. Halleluja. Lob den Herrn. In allen diesen Gebeten, einerseits gibt es wunderbare positive Dinge zu sehen und zu lernen. Andererseits, die Psalmisten haben nie aufgehört, zu dem lebendigen Gott zu schreien. Mir scheint, das ist der einzige Weg für die Errettung. Was willst du noch sagen? Nicht wahr? Unsere einzige Errettung ist der lebendige Gott. Und das sagt uns Psalm 142. Wir können das hier sehen. Nicht wahr? Im Psalm 142. Den lebendigen Herrn als die einzige Hilfe in der Zeit der Not zu erfahren. Ja, morgen werden wir das lesen, vielleicht nicht heute Abend. Ne? Aber hier sehen wir, obwohl der Psalmist zu dieser Zeit der Vollendung gelangt, auch David, nachdem er alles ausgerichtet hat und das Reich fest in der Hand hatte, musste er immer noch zu dem lebendigen Gott schreien, weil der Feind nie aufhören wird, irgendetwas zu machen. Das sehen wir auch bei dem Herrn. Vom Geburt bis zur Kreuzigung, bis zu Ende, hat der Feind nie aufgehört, etwas zu machen. Wir dürfen nicht denken in der Gemeinde heute, dass wir schon so viel Erfahrung gemacht haben. Denn es wird nichts passieren in der Gemeinde, wenn wir nicht aufpassen. Der Feind wird nicht aufhören. Nicht aufhören. Egal wie weit du gewachsen bist und wie viel und wie reich deine Erfahrung mit dem Herrn ist, wenn du nicht aufpasst, der Feind ist immer da. Und es gibt immer Schlinge da. Falle. Ja? Der Übertäter. Ja. Der Feind wird immer versuchen, seine Gemeinde zu zerstören. Deshalb, ja, hier im Psalm 41 heißt es, O Herr, ich rufe zu dir. Eile zu mir, vernimm meine Stimme, wenn ich zu dir rufe. Und dann sagt er hier, ja, im Vers 7, unsere Gebeine sind am Mund des Totenreiches zerstreut, wie wenn einer die Erde pflückt und aufreißt. Ich frage mich oft, als ich diese Verse hier lesen, ist das möglich, dass bei diesem Psalmist David, der sowas hier geschrieben hat, noch dieses Empfinden hat, als ob ihre Gebeine am Rande des Totenreiches zerstreut waren. Was meinst du? Ist das möglich? Wenn du ja sagst, dann musst du es begründen. Warum? Warum? Weil wir immer noch in dieser Hütte leben. Wir haben immer noch dieses Fleisch bei uns alle Zeit. Und Paulus hat gesagt, und solange ich in dieser Hütte noch lebe, bin ich wie abwesend vom Herrn. Und dann sagte er, ich seufze. Nicht wahr? Und auch wir in Römer 8, wir seufzen auch und warten auf die völlige Erlösung. Und was ist diese völlige Erlösung? Die Erlösung unseres Leibes. Und wir warten sehnsüchtig nach diesem neuen Leib. Wie was Philipperbrief 3 uns gesagt hat. Keiner von uns ist frei von dem Fall. Frei von den Versuchungen. Ja. Frei von dem Stolz. Ja. Von vielen Dingen. Wir haben ja viel Geschichte hinter uns. Nicht wahr? Manche Leute fangen sehr, sehr gut an. Und am Ende war es nicht gut. Das Ende war gar nicht gut. Nicht wahr? Wir dürfen nicht denken, ja, uns passiert gar nichts mehr. Nein, das dürfen wir nicht denken. Ich glaube, viele von uns, egal wie reif wir geistlich sind, spüren wir immer noch diesen Totenreich. Es ist nicht sehr weit von uns. Das Fleisch ist voll des Todes. Und jetzt verstehen wir, warum Paulus seufzte und sagte, er wünsche weg und frei von diesem, von dieser Hütte zu werden. Und hier, genauso schreibt er auch hier, unsere Gebeine sind am Mund des Totenreiches zerstreut, wie wenn eine die Erde pflückt und aufreißt. Ah, manchmal haben wir wirklich zu tun da, mit diesem toten Fleisch. Ja, Paulus sagte, ach, ich elender Mensch, sagte er, bevor er die Befreiung natürlich erlebt hat, ja, wer wird mich frei machen von dem Leibe dieses Todes? Ha, nicht nur der Leib dieser Sünde, sondern der Leib dieses Todes. Und da schleppen wir diesen Leib da überall hin. Ist das nicht schrecklich? Manchmal kommt es mir vor, als ob ich eine Leiche mit mir herumschleppt. Hast du nicht so ein Gefühl manchmal? Vielleicht du nicht. Du bist noch jung. Weißt du? Aber manchmal denke ich, Herr, befreie mich doch von diesem Tod hier. So viel Probleme. Nicht wahr? Der Feind möchte uns in der letzten, also er versucht noch sein Bestes, um irgendetwas noch zu tun, um uns in die Grube hineinzuziehen. Und daher lesen wir hier doch, auf dich, o Herr, sind meine Augen gerichtet. Der Psalmist lässt sich nicht ablenken. Ich traue auf dich, ich schütte. Gell? Er sagt, er schütte meine Seele nicht aus. Ja. Bewahre mich vor der Schlinge, die sie mir gelegt haben, und vor der Falle der Übertäter. Ja. Und das müsst ihr schon als junge Leute das lernen. Denke nicht, der Feind lässt uns in Ruhe. Es gibt, so viele Schlinge um dich herum. Und wenn wir nicht aufpassen, fallen wir in seine Schlinge hinein. Nicht wahr? Deshalb sagte Paulus auch in Philipperbrief, wir sind diejenigen, die nicht auf das Fleisch vertrauen haben. Niemals. Selbst als Paulus schon so reich war in seiner Erfahrung mit dem Herrn, dennoch hat er überhaupt kein Vertrauen auf sein Fleisch, hat er gesagt. Das war sein Zeugnis. Wir dürfen nicht denken, dass, Paulus war so stark, er wird nicht mehr versucht werden. Nein. Solange wir dieses Fleisch haben, soll nicht denken, wir werden keine Fehler machen oder nicht fallen, sogar in die Sünde hineinfallen. Das dürfen wir nicht denken. Auch David, nicht wahr? Er hat schon etwas Schlimmes erlebt. Nicht wahr? Aber Gott sei Dank, er hat Buße getan. Aber Salomo, in seinem Alter, er hat nicht Buße getan. Ja, in seinem Alter war es gar nicht gut mit Salomo. Sein Ende war nicht gut. Nicht wahr? Wir dürfen nicht denken, wir haben schon so viel Erfahrung gemacht und es geht uns schon sehr gut und wir sind stark im Herrn, lobe den Herrn, Halleluja. Ja, am nächsten Tag fällst du in die Grube hinein. Nicht wahr? Und daher, Geschwister, dieser Psalmist sagte uns hier, wir müssen weiterhin aufpassen. Bewahre mich vor der Schlinge. Das musst du täglich beten. Herr, heute in meinem Leben, bewahre mich. Du weißt ja, wo alle Minen versteckt sind. So, wenn ich laufe hier auf dem Felde in dieser Welt, dann sollst du mir zeigen, wo eine Schlinge ist oder irgendwo eine Falle ist. Ja, wir brauchen alle die Bewahrung. Nicht wahr? Denk bloß nicht. Es ist sehr einfach. Nein. Bewahre mich vor der Schlinge, die sie mir gelegt haben, und vor der Falle der Übeltäter. Lass die Gottlosen in ihre eigenen Netz fallen. Amen. Lob den Herrn. Obwohl er solch eine Zuversicht hatte zum Herrn, dennoch erkennt er sein eigenes Fleisch, was es ist. Mich aber lass ganz entrinnen. Lobe den Herrn. Es ist sehr wunderbar, das zu sehen. Jetzt kommen wir zu 140. Psalm 140. Auch ein Psalm David. Nicht wahr? Auch in diesem Psalm betete er so. Lass uns gemeinsam lesen. Dem Chorleiter, ein Psalm Davids. Errette mich, o Herr, von dem bösen Menschen. Behüte mich vor dem Gewalttätiger, die ihrem Herzen Böses planen und ständig Streit erregen. Sie spitzen ihre Zunge wie eine Schlange. Otterngift ist unter ihren Lippen. Bewahre mich, o Herr, vor der Hand der Gottlosen. Behüte mich vor den Gewalttätigen, die beschlossen haben, meine Tritte umzustoßen. Die Hochmütigen haben mir heimlich eine Schlinge und Fallstricke gelegt. Sie haben ein Netz zur Seite des Wegens ausgespannt und haben mir Falle gestellt. Ich aber sage zum Herrn, du bist mein Gott. Vernimm die Stimme meines Flehens, o Herr. O Herr, mein Herr, die Stärke meiner Errettung. Du hast mein Haupt zur Zeit der Waffen beschirmt. O Herr, gib dem Gottlosen nicht, was er begehrt. Lass seinen Anschlag nicht gelingen. Sie könnten sonst überheben. Die Häupter derer, die mich umringen, lass das Urteil ihrer Lippen über sich selbst kommen. Möge feurige Kohlen auf sie herabfallen. Möge sie ins Feuer geworfen werden, in tiefe Abgründe, dass sie nicht mehr aufstehen. Ein Mensch mit böser Zunge wird auf der Erde nicht bestehen. Das Böse wird ihn jagen und umstoßen. Ich weiß, dass der Herr die Sache des Elenden führen und den Armen Recht schaffen wird. Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen und die Aufrichtigen werden vor deinem Angesicht bleiben. Amen. Lobe den Herrn. Halleluja. Nach allen diesen Jahren, viele von uns haben gelernt, der Kampf mit dem Feinde hört nicht auf. Hören nicht auf. Nicht nur hören sie nicht auf, sondern manchmal wird es sogar stärker, schlimmer. Und nicht nur schlimmer, der Feind wird versucht mit allen Tricks und Lüge und alles, was er nur ausdenken könnte, um uns zu fallen zu bringen und um uns zu stoppen. Um die Menschen da fern von uns zu halten. Mit Lügen, mit falschen Zungen. Nicht wahr? Sie versuchen hier, ja, sie haben beschlossen, unsere Tritte umzustoßen. Sie haben heimlich Schlinge und Fallstricke gelegt. Sie haben ein Netz zur Seite des Weges ausgespannt. Das müssen wir wissen heute. Sei nicht so naiv. Der hat etwas Wunderbares getan unter den Gemeinden. Aber ich möchte euch sagen, der Satan ist sehr raffiniert. Diese Schlange, nicht wahr? Mit seiner Hinterlistigkeit, mit seinem Gift. Er versucht immer, die Gemeinde zu zerstören oder aber einzelne Heiligen da weg von der Gemeinde zu bringen. Sei es mit der Welt oder mit irgendeinem Gedanken, irgendeiner Lüge, irgendeiner Beleidigung. Nicht wahr? Mit so vielen Dingen versucht der Feind uns wegzubringen von dem Vorsatz Gottes. Und glaub mir, auch wegzubringen von der Vollendung. Und daher müssen wir umso mehr wachsam sein. Hat der Herr, als er auf dieser Erde seine Jünger nicht immer gesagt, sei wachsam. betet und wachet. Warum hat er das immer gesagt? Er weiß, der Herr wusste, selbst bis zu dem heutigen Zeitalter, dass diese Schlange, diese Urschlange, der inzwischen jetzt ein Drache ist, der wird nie aufhören, die Heiligen zu spalten, Spaltungen irgendwie in die Gemeinde hineinzubringen, komische Vorstellungen, Missverständnisse, nicht wahr? Spaltungen zwischen Brüdern hineinzubringen und so weiter, gell? Damit die Gemeinde auf irgendeine Weise zerstört werden. Ja, das müssen wir unbedingt aufpassen. Der Feind wird nie aufhören. Auch mit Paulus, mit allen Aposteln, das war auch der Fall. Bis zum Ende. Der Feind hat sie nicht in Ruhe gelassen. Nicht wahr? Umso mehr, wenn wir auf diesem ewigen Weg heute laufen, wird der Feind noch etwas versuchen. Sogar wird er sein Bestes tun, um dieses Werk zu zerstören. Und Geschwister, wir lassen ihn nicht.
Amen.
O Herr, ich aber sage zum Herrn, du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Vernimm die Stimme meines Flehens, o Herr. O Herr, mein Herr, die Stärke meiner Rettung. Ja, du hast mein Haupt zur Zeit der Waffen beschirmt. Und o Herr, gib dem Gottlosen nicht, was er begehrt. Lass seinen Anschlag nicht gelingen, damit sie nicht sich überheben, nicht wahr? O Herr Jesus, Herr Jesus. Es gibt bis heute viele Probleme. Überall auf dieser Erde. Probleme der Welt, Probleme der Religion, nicht wahr? Probleme mit falschen Propheten, Probleme mit vielen Dingen, falsche Brüder. Alles, was wir hier gelesen haben. Ja. So, was sollen wir tun? Umso mehr müssen wir zu diesem Herrn schreien. Nicht nur anrufen. Manchmal muss ich zum Schreien. Das Anrufen ist nicht ausreichend. Muss ich dem Herrn sagen, Herr, rette uns. Nicht wahr? Da müssen wir mit dem Herrn sogar in einem gewissen guten Sinn hadern. Herr, lass es ihnen nicht gelingen da. Das geht nicht. Es darf nicht so sein, Herr Jesus. Willst du oder willst du nicht deine Gemeinde bauen? Wenn ja, Herr, warum erlaubst du denn das? Da müssen wir mit dem Herrn schon sehr stark darüber im Gebet handeln. Nicht wahr? Manchmal, wir lassen den Feind tun, was sie wollen. Als ob es selbstverständlich wäre. Nein, wir sollen das nicht machen. Sondern vielmehr müssen wir kämpfen. Der Bau der Gemeinde ist stets ein Kampf. Und dieser Kampf, wie ich gesagt habe, wird nie aufhören. Ja? Und wir gehen jetzt vielleicht noch zu Psalm 142, damit wir zu Ende kommen. Wir haben wie viele Versammlungen?
Drei noch.
Oh, okay. Ja, drei noch. Und daher kommen wir zu Psalm 142. Ein Maskil Davids, eine Unterweisung. Wir müssen von ihm lernen. Ein Gebet, als er in der Höhle war. Nicht in der Hölle, sondern in der Höhle. Das war seine Erfahrung. Das war seine Erfahrung. Weißt du, wenn du in der Höhle bist, dann konntest du nirgend mehr laufen. Ja, kommst du zu einer Sackgasse. Dann sagt er hier, ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme. Nicht nur anrufen jetzt, sondern schreien. Wenn du merkst, dass der Feind so stark war, und es gibt nicht nur einen König Ochs, sondern eine Armee voller Ochs. Viele, Mehrzahl von Ock, die Augen. Was wollen wir machen? Wie können wir entlaufen? Da müssen wir zu ihm schreien. Das Schreien bedeutet von tief in unserem Sein. Manchmal, wenn du betest nur von hier. Von hier. Ich sage nicht von hier, aber von hier. Aber weißt du, wenn du in Schwierigkeit bist, dann betest du von hier. Ja, nicht wahr? Wenn du Probleme hast, dreht nicht deinen Magen. Oh ja, dreht schon deinen Magen, oder nicht? Ja, nicht wahr? Deshalb haben manche Menschen Magengeschwür. Ja, wenn du viel Sorge, Schwierigkeit hast, dann dreht dein Magen. Also wenn dein Magen dreht, dann musst du schreien von deinem Magen heraus zu dem lebendigen Gott. Weil sonst bleibt es dort, es ist nicht gesund. Es ist nicht gesund. Gell? Wenn der Feind wirkt und du siehst, wie der Feind arbeitet und versucht, dieses Problem zu machen, jenes Problem zu machen, gell? Dann dreht es in deinem Magen. Herr, das geht nicht, da muss man dem Herrn sagen, dann geht es nicht nur um Anrufen, sondern um Schreien. O Herr, schreist du zu ihm, von tief in deinem Sein, du schreist. Mit meiner Stimme flehe ich. Jetzt ist es nicht nur ein Gebet, sondern ein Flehen. Nicht wahr? Ich schütte meine Klage vor ihm aus. Oh Herr, du wirst sagen, John, wir sind doch beim Lob, Singen und Preisen. Jetzt also redest du vom Klagen. Wir loben trotzdem, aber das schließt Klagen nicht aus. Ja. Wer sagt das, wenn wir nur loben, dann gibt es keine Klagen. Es gibt eine Zeit zu loben, es gibt aber auch eine Zeit zu klagen. Tja, nicht wahr? Ich schütte meine Klage vor ihm aus, lobt den Herrn. Wisst ihr, Geschwister, wenn dein Klage um seine Sache geht, ja, es ist nicht nur eine Klage, weil du Probleme mit deinem Selbst hast, sondern ja, deine Klage hier ist, weil der Feind da wirkt und möchte dich aus diesem Plan Gottes herausbringen, möchte dich berauben. Ja. Dann sollst du wirklich schreien zu dem lebendigen Gott. Ja. Es gibt auch in der Schrift Klagelieder. Nicht nur das Lied der Lieder. Auch nicht nur Aufstiegslieder, es gibt auch Klagelieder. Und manchmal, da muss man schon Klagelieder singen. Vielleicht nächste Konferenz machen wir Klagelieder. Nein, das machen wir nicht. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und erzähle ihm meine Not. Es ist wunderbar, das zu tun. Es ist wirklich notwendig. In unserem Wandel mit dem Herrn, in diesem Kampf zum Ziel, habe ich gelernt, vor dem Herrn zu klagen. Ich lobe ihn natürlich sehr. Aber ich muss euch bekennen, ich habe auch oft vor ihm geklagt. Ich habe manchmal dem Herrn gesagt, also willst du oder willst du nicht deine Gemeinde bauen? Und wenn ja, dann wo ist es? Warum dann lässt du die Menschen überall die Freiheit haben, deine Gemeinde zu zerstören? Herr Jesus, ja, antworte mir. Warum? Aber ich möchte gerne wissen, warum bist du so großzügig? Manchmal müssen wir schon Klagelieder singen vor ihm. Als mein Geist in mir ermattete, kanntest du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich gehe, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Auch bei Paulus, das war auch die Erfahrung von Paulus, von Petrus, von Johannes, besonders Paulus. Ja, die Juden da, die falschen Brüder, sie folgten ihm immer, wo er hingeht, und da versuchen sie, ihn wirklich zu Fall zu bringen, sogar ihn zu töten damals. Ja, nicht wahr? Und heute macht der Satan immer noch auf verschiedene Wege und Weise. Ja, schau zu Rechten und sieh, da ist keiner, der mich kennt. Jeder Fluchtweg ist mir abgeschnitten. Niemand fragt nach meiner Seele. Und das war die Erfahrung von David in der Höhle. Da konnte er nicht mehr. Wo soll er noch machen? Er kann nicht so Tunnel bauen wie die Schweizer. Da kann er nicht. Und es dauert sehr lange Zeit, um einen Tunnel auf die andere Seite herauszukommen. Da gibt es keinen Weg, keinen Ausweg. Tatsächlich, keinen Ausweg. Ja, wir müssen das sehen. Das ist die Erfahrung von David, als er in der Höhle war. O Herr, zu dir schreie ich und sage, du bist meine Zuflucht. Mein Teil im Lande der Lebendigen. Höre auf meine Klage. Lob den Herrn. Eine Klage ist mehr als nur eine Not, sondern man muss schon tatsächlich sehr in dieser Not sein. Und manchmal, Geschwister, wenn wir vor dem Herrn stehen und sehen die ganze Lage, nicht nur unter uns, sondern die Lage unter den Christen heute, die Situation da unter den Gläubigen, dann wie kannst du nicht klagen vor dem Herrn? Wenn ihr junge Leute an der Universität arbeitet und möchtet den Menschen gewinnen, dann kommen welche, die dann Lüge verbreiten und versuchen, diesen Menschen zu vergiften. Und am Ende kommen sie dann nicht mehr, dann was magst du? Ist okay, suchen wir anderen jungen Leute. Oder ist das deine Haltung? Oder klagst du vor dem Herrn? Und sagst, Herr, siehst du nicht diese Situation da? Warum lässt du das geschehen? Wo bist du, Herr Jesus? Nicht wahr? Da müssen wir schon klagen. Und wenn bei euch da in der Stadt da nichts passiert, klagst du nicht? Da musst du schon dem Herrn sagen, Herr, warum passiert hier nichts? Also willst du oder willst du nicht in unserer Stadt die Gemeinde bauen? Ja. Oder meint ihr, okay, so ist es halt und ich nehme es, wie es ist. Niemand klagt vor dem Herrn heute. Meinen Sie die ganze Situation da und keiner klagt vor Gott? Ja. Das heißt, für uns ist es gleichgültig, diese Gleichgültigkeit. Es ist egal. Kein Mensch klagt mehr. Ja. Wer klagt noch heute vor dem lebendigen Gott über die ganze Situation heute? Wer klagt noch? Klagt ihr in eurem Gebet vor dem Vater? Ja. Es ist schon wichtig. Auch in dieser Zeit der Vollendung, umso mehr spüren wir den Widerstand vielleicht der Menschen oder wie der Feind kämpft gegen die Gemeinde. O Herr, höre auf meine Klage. denn ich bin sehr elend. Befreie mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Und damals sicherlich war Saulus sehr mächtig. Er war der König. Nicht wahr? Alle Macht war in seiner Hand. Ja, Saul, König Saul. Führe meine Seele aus dem Gefängnis, dass ich deinen Namen preise. Die Gerechte werden mich umgeben, wenn du mir wohl getan hast. Ja, und hier sehen wir, auf diesem ewigen Weg, den wir heute gehen, und in dieser Zeit der Vollendung, und bevor der Herr zurückkommt, müssen wir kämpfen, noch weiter kämpfen und nicht aufgeben. Wir kämpfen aber nicht mit unserer eigenen Kraft, sondern wir rufen diesen lebendigen Gott an. Ja. Und er kann uns erretten und er kann uns bis zum Ziel hinführen. Aber ich hoffe, dass alle Heiligen lernen zu klagen, nicht nur zu loben. Amen. Halleluja für den Lob, aber Halleluja auch für das Klagen. Ja. Wenn du aber nur loben kannst und nicht vor Gott auch klagen kannst, das ist nicht ausreichend. O Herr Jesus, nicht wahr? Das ist wichtig. Ich weiß, wovon ich rede. Ich praktiziere es auch. Ich glaube, manche Brüder, die mich kennen, sie wissen schon, wie sehr ich oft vor Gott klage. Ich singe Klagelieder. Ja, tatsächlich. Ja, das ist notwendig. Wir dürfen nicht einseitig sein. Ja. Nicht nur loben, sondern auch klagen vor Gott. Und je mehr dieses Anliegen des Herrn in deinem Herzen ist und du siehst die ganze Situation, dann es gibt keinen anderen Weg als zu schreien zu diesem lebendigen Gott. Oh Gott, du musst etwas machen. Wir sind nicht einverstanden mit diesen Situationen. Nicht wahr? Brich durch. Höre auf mein Flehen, nicht nur Bitten jetzt. Das ist sehr, sehr notwendig. Das ist sehr, sehr notwendig. Lobe den Herrn dafür. Ja, möge der Herr auch in dieser Weise uns beibringen. Diese Maskil, ein Maskil heißt eine Anweisung. Wir brauchen diese Anweisung auch für heute. Lobe den Herrn. Amen.